Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Asta Travol im Studio. Schönen guten Abend. In dieser Sendung nehmen wir Sie quasi mit in den wohl berühmtesten Kölner Keller, dorthin also, wo die Bundesliga-Videoschiedsrichter diskutieren. Wir lösen heute alle Ungereimtheiten rund um die Handspielregel im Fußball und sprechen mit Eisschnellläufer Moritz Geisreiter über das, was der deutsche und der internationale olympische Sport lange nicht wollten. Die Chance der Athleten nämlich auf Selbstvermarktung, die ist jetzt mit einer Bundeskartellrechtsentscheidung gegeben. Ein Schwerpunktthema wird zudem die nordische Ski-WM in Seefeld sein. Doping ist nach den sportlichen Ergebnissen heute und auch nach den Razzien in Seefeld und in Erfurt präsent. Dort in Thüringen haben wir uns auch am Olympiastützpunkt mal umgehört. Im aktuellen Abendspiel der Fußball-Bundesliga wird Borussia Mönchengladbach kalt erwischt von den Münchner Bayern. 0:2 stand es bis gerade noch, schon nach 13 Spielminuten, weil zunächst Martinez nämlich für die Münchner Bayern nach 66 Sekunden und dann ein paar Minuten später Thomas Müller traf. Aber in der 37. Minute konnte jetzt für Gladbach Stindl den Anschlusstreffer erzielen. Gladbach gegen Bayern also 1:2, wenige Minuten vor der Halbzeit. Schalke 04, das ist schon fast tragisch, verliert 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf. Damit erreicht die Krise in Gelsenkirchen eine neue Dimension. Und der Trainer muss sich von den eigenen Fans verhöhnen lassen, Armin Lehmann.
Schalke 04 ergab sich fast wehrlos in sein Schicksal. Fortuna Düsseldorf brauchte noch nicht einmal Bestform, um Schalke in seine Einzelteile zu zerlegen. Lücke Bacchio brachte den Aufsteiger per Handelfmeter in Halbzeit 1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel konterte die Fortuna eiskalt und schraubte das Ergebnis noch auf 4:0 hoch. Düsseldorfs Neuzugang Kownacki traf doppelt. Schalke 04 steckt nach dieser Niederlage endgültig mittendrin im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Zukunft von Trainer Domenico Tedesco ist ungeklärt. Tedesco selbst möchte weitermachen und die Wende schaffen. Fraglich, ob er das überhaupt noch versuchen darf.
Und fraglich ist auch, was der Trainer selbst, Domenico Tedesco, zu dieser Niederlage sagt.
Die Vorstellung war komplett leer. Wir waren mutlos, kraftlos. Ich habe das Gefühl, der Gegner ist grundsätzlich immer einen Schritt vor uns am Ball. Wir haben nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. Definitiv zu 100%.
Ja, Schalke 04 steckt also im Abstiegskampf und beim Spiel der Königsblauen stand in der ersten Halbzeit mal wieder der Videoassistent im Mittelpunkt, als er sich gleich zweimal in das Spielgeschehen einmischte. Mein Kollege Klaas Riese, der jetzt hier bei mir im Studio ist, der war in der letzten Woche schon im Video Assistance Center, der umgangssprachlich nur als Kölner Keller bekannt ist. Bevor wir über diesen exklusiven Einblick in die Arbeit der Unparteiischen reden, zunächst die Frage, Herr Riese, wie bewerten Sie denn heute die Zusammenarbeit der Schiedsrichter und seiner Assistenten?
Tja, also beim Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf, bei der ersten Szene, da hat Schiedsrichter Felix Brüch diese Szene im laufenden Spiel gesehen und beurteilt, da bleibt eigentlich kein Raum für einen Eingriff des Videoassistenten, denn der soll nur bei einem klaren und offensichtlichen Fehler eingreifen. Das ist allerdings inzwischen durch die sehr weite Auslegung des sogenannten Missed Serious Incident, also eines versäumten schweren Vorfalls, aufgeweicht worden. In der Praxis entscheidend ist es dann, was der Schiedsrichter gegenüber dem Video Assistant Referee kommuniziert. Und wenn das mit den Bildern sogar gar nicht im Einklang zu bringen ist, dann wird zum Review, also zum Gang zum Bildschirm am Spielfeldrand geraten. Klingt sehr kompliziert und da kommt dann eine Entscheidung heraus, die zwar vertretbar ist, die aber nicht wirklich das bringt, was man sich eigentlich ja vom Videoassistenten bei der Einführung erhofft hat. Beim Handelfmeter danach, da war es dann so, dass der Schiedsrichter die Situation klar falsch eingeschätzt hat. Hier war es wichtig, dass sich der Videoassistent meldet und genau für solche Eingriffe wurde er ja eingeführt, damit die ganz klaren Fehler vermieden werden.
Heute also das Spiel, das sowohl das Gute als auch das Problematische des Videoassistenten zeigte. Sie waren nun letzte Woche ja mal dabei im Kölner Keller und haben exklusiv miterlebt, wie so ein Spiel abläuft. Wie geht's denn zu, wenn die Assistenten mit den Schiedsrichtern kommunizieren?
Ruhig, vor allem ziemlich ruhig und möglichst sachlich. Ich konnte beim Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt 90 Minuten lang den Schiedsrichterfunk verfolgen und es war für mich schon erstaunlich, wie wenig da geredet wurde. Nun ist das bei einem 3:0 Auswärtssieg nicht wirklich verwunderlich, weil nicht viel passiert ist, aber man hat schon gemerkt, dass sich zwar der Videoassistent und sein Assistent immer mal wieder abgestimmt haben, das hat der Schiedsrichter im Stadion aber nicht gehört. Die haben sich abgestimmt, welche Szene im Falle eines Tores gecheckt werden muss, aber es wurde sonst auch ganz wenig gesprochen. Auch die Kommunikation zwischen den Assistenten im Stadion an der Linie und dem vierten Offiziellen an der Linie, die war minimal. Es gab eigentlich nur eine Szene, bei der der Schiedsrichter auf dem Feld mal falsch lag. Da gab es eine Grätsche am 96-Strafraum. Der Schiedsrichter, Marco Fritz, der rief Ball. Der Schiedsrichterassistent im Stadion rief, wenn dann auch außerhalb. Und damit, da war dann auch für die Assistenten im Video Assistance Center klar, wir können hier nicht eingreifen, auch wenn es vielleicht ein Fehler war. Denn der Schiedsrichter, der hatte die Szene auf dem dem Feld bewertet.
Und wenn man so Bilder aus dem Center sieht, dann haben die Assistenten dort ja immer Trikots an. Warum eigentlich? Warum ist das so?
Na, weil sich die Assistenten und die Leute im Stadion als Team fühlen. Deswegen haben die auch immer genau die gleiche Trikotfarbe an. Und im Video Assistant Center, da sitzen die Leute dann zu viert. Die Assistenten im hellblauen Trikot am letzten Wochenende. Die beiden Operatoren, die sich darum kümmern, den Videoassistenten die Bilder zu zeigen, die saßen komplett in Schwarz da. Zu viert saßen die dann nebeneinander auf schwarzen Schreibtischstühlen, hatten Headsets auf, vor sich die ganze Technik, um die Bildschirme zu steuern. Und so sahen sie eigentlich aus wie E-Sportler und waren dabei auch hoch konzentriert. Und aus Sicht von Schiedsrichterassistent Martin Petersen ist es auch ziemlich anstrengend, als Videoassistent zu arbeiten.
Also körperlich ist es anstrengender, aber von der Konzentration her unterscheidet sich das eigentlich gar nicht. Und ich bin jetzt auch wirklich kaputt, kann ich sagen. Aber ich kann mir jetzt im Zug ein bisschen ausruhen und mich wieder erholen.
Also der war richtig fertig und deshalb ist es natürlich auch angenehmer, in Trikot und Sporthose da zu sitzen, als in Jeans oder im Anzug.
Martin Petersen, der ist ja sonst eigentlich Bundesliga, Verzeihung, Bundesliga-Schiedsrichter. Ist es für die Videoassistenten denn eigentlich schwer, sich vom Job auf dem Feld auf den Dienst im Assistant Center umzustellen?
Es ist natürlich ein anderer Job, weil man nicht mit den Spielern sprechen kann oder einen Pfiff abgeben kann. Aber die Verantwortung, die ist trotzdem groß. Man muss die ganze Zeit hochkonzentriert sein, weshalb Petersen keine großen Unterschiede sieht.
Also es ist natürlich eine ganz andere Rolle, aber auch hier fiebert man eigentlich als Schiedsrichter mit, denkt als Schiedsrichter und versucht sich in das Spiel reinzufühlen und da mitzuleben. Von daher ist es die Rolle gar nicht so anders. Man hat natürlich mehr Perspektiven und vielleicht auch ein bisschen mehr Überlegungszeit als auf dem Feld. Aber ich mache das Spiel hier genauso wie auf dem Platz. Also ich fühle mich da rein und versuche mich reinzudenken, die Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht so anders.
Die Rolle des Schiedsrichters ist übrigens dann eine sehr kommunikative. Das war besonders bemerkenswert, wie Schiedsrichter Fritz mit unterschiedlichen Spielern auch ganz unterschiedlich umgegangen ist. Der eine wurde mal gemaßregelt, weil er sich beschwerte. Dem anderen wurde mit einem Scherz gleich der Wind aus den Segeln genommen, wenn er sich mal aufregen wollte. Und alle Spieler haben den Schiedsrichter und seine Entscheidung voll akzeptiert. Und so brauchte er dann auch nur zwei gelbe Karten. Das hätte ich unseren Hörerinnen und Hörern auch gern mal vorgespielt. Aber leider wollte der DFB die Töne nur herausgeben, wenn eine Abnahme der Beiträge möglich gewesen wäre. Das widerspricht allerdings klar unseren journalistischen Grundregeln, weshalb es uns nicht möglich ist, Ausschnitte aus diesem Schiedsrichterfunk der Partie zu spielen. Was wirklich schade ist, denn man bekommt beim Hören deutlich mehr Respekt vor dieser hochkomplexen Aufgabe, die die Schiedsrichter und ihre Assistenten übernehmen.
Was glauben Sie, warum stellt denn der DFB überhaupt solche Regeln auf?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist eine Sorge, dass man vielleicht die Schiedsrichter zu doll kritisiert. Ich finde es ja einerseits gut, dass man sich jetzt öffnet, dass man Medien auch in diesem Video Assistant Center lässt. Aber ich glaube, man sollte noch offener sein, damit die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und ihre Arbeit noch mehr offen kommuniziert, transparenter kommuniziert wird und man das auch besser versteht, wenn mal Fehler passieren.
Klaas Rehse war das. Letzte Woche noch im Kölner Keller bei den Videoassistenten, gerade hier im Studio. Er hat den Unparteiischen bei der Arbeit zugeschaut und gehört. Das Gespräch können Sie gerne noch einmal nachhören auf unserer Internet-Homepage unter deutschlandfunk.de/sport. Und damit gehen wir jetzt wieder in die aktuelle Bundesliga-Berichterstattung. Unter Trainer Bosch, Peter Bosch nämlich, nimmt Bayer 04 Leverkusen wieder Kurs auf den Europacup, gewinnt 2:0 gegen den SC Freiburg, Stefan Kaußen.
Kompliment an Leverkusen und die Frage muss erlaubt sein, was war heute los mit Freiburg? Ziemlich harmlos und mutlos der Auftritt der Mannschaft von Trainer Christian Streich. Die Quittung, ein verdientes 2:0 für die Gastgeber. Vierte Minute Arangis mit einem Volleyschuss und in der 73. Minute nach einer tollen Kombination über Brandt und Havertz letztendlich Bailey mit dem über die Linie gedrückten Ball zum 2:0.
Und damit rangiert Leverkusen in der Tabelle auf Platz 6 hinter der Frankfurter Eintracht, die Rang 5 festigt nach dem 3:2-Triumph heute gegen Hoffenheim. Martina Knief.
Was für eine Dramatik, was für ein Fußballspiel, das erst in der 6. Minute der Nachspielzeit entschieden wurde. Die erste Halbzeit verlief völlig normal. Rebic fälschte einen Kostic-Freistoß zur Frankfurter Führung ab. Joel Linton konnte kurz vor dem Pausenpfiff für Hoffenheim ausgleichen. Nach einer Stunde führte Hoffenheim dann durch den Treffer von Belfodil mit 2:1. Danach wurde es hektisch und dramatisch. Gelb-rote Karte gegen den Hoffenheimer Adams in der 65. Minute. Allaire traf dann in der 89. Minute per Kopf zum 2:2. Und dann kam der Auftritt von Paciencia. Er erzielte in der 6. Minute der Nachspielzeit den Frankfurter Siegtreffer zum 3:2 gegen Hoffenheim.
Und mit den ersten Toren und dem ersten Sieg gegen FSV Mainz 05 nach mehr als 2 Jahren hat Hertha BSC ein weiteres Abrutschen ins triste Tabellenmittelfeld abgewendet. Guido Ringel.
Fußball muss nicht immer schön sein. Manchmal reichen auch Moral und Einsatz, um den Sieg einzufahren, so wie jetzt bei Hertha BSC. Der erste Heimsieg in diesem Jahr nach einem Spiel, das nur hier und da unterhaltend war. Allerdings unorthodox, beispielsweise durch das Eigentor von Niklas Stark zur Mainzer Führung in der 46. Minute. Aber wie so oft in dieser Saison zeigten die Berliner Moral, kamen nicht nur zum Ausgleich durch Grujic, sondern auch noch zur Führung und damit zum Sieg. Ausgerechnet Niklas Stark mit dem Tor und dem Wiedergutmachen des Eigentors. Hertha hält mit wichtigen 3 Punkten Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Mainz rieb sich auf in Berlin, kassierte dennoch einen Dämpfer in der Fastnachtshochstimmung.
Pech für den ersten FC Nürnberg, der sicherlich gegen Leipzig eine andere Partie gespielt hätte, wenn denn Clubkapitän Behrens ein glücklicheres Füßchen beim Foulelfmeter gehabt hätte. So aber steht am Ende die Niederlage. Patrick Schmidt.
Die Leipziger haben beharrlich nach Schlupflöchern in der dichten Nürnberger Abwehr gesucht. Immerhin ein paar haben sie gefunden und einmal dann auch die Chance genutzt. In der 40. Minute beim Treffer von Lukas Klostermann. Der erste FC Nürnberg war im Spiel nach vorne mal wieder zu ungefährlich, hatte aber in der 10. Minute die Riesenmöglichkeit zur Führung. Nach Foul von Konaté an Leibold auf der Strafraumlinie gab es 11 Meter für den Klub, aber Kapitän Hanno Behrens hat ihn an die Latte gehämmert. Das 1:0 in Nürnberg ist Leipzigs 4. Auswärtssieg in Folge. Der FCN stellt einen neuen Vereinsnegativrekord auf. Er hat jetzt 18 Bundesligaspiele in Folge nicht gewonnen.
Und in der 2. Bundesliga gab es heute nur Heimpleiten. Sandhausen verliert nämlich gegen Erzgebirge Aue 0:3. Heidenheim unterliegt 1:2 gegen Regensburg. Und Christian Schulze hat sich angesehen, wie sich der FC St. Pauli trotz Personalsorgen auswärts beim SC Paderborn behaupten konnte.
Der Einstieg in diese wegweisende Woche ist dem FC St. Pauli gelungen. Alex Meyer sei Dank. Der Stürmer köpfte eine Freistoßflanke in der 81. Minute aus dem Gewühl im 5-Meter-Raum zum 1:0-Siegtreffer in Paderborn ins Tor. Zuvor hatten beide Teams gute Möglichkeiten liegen gelassen. Aufsteiger Paderborn mit den etwas besseren Aktionen im ersten Durchgang. Der tiefstehende FC St. Pauli dann mit guten Offensivaktionen nach der Pause und eben jenem späten Siegtreffer. Der sorgt dafür, dass St. Pauli vor dem Stadtderby gegen den HSV am kommenden Wochenende Vierter bleibt und derzeit nur einen Punkt Rückstand auf den Rivalen hat.
Halbzeit in Mönchengladbach. Die Borussia stemmt sich gegen den FC Bayern München. Sabine Töpperwien.
Der dominante FC Bayern München wird doch noch mal von Borussia Mönchengladbach gefordert. So das Fazit der ersten Halbzeit. Es steht nach 45 Minuten 1:2. Nach einem furiosen Blitzstart der Bayern durch 2 Tore von Martinez und Müller in den ersten 11 Minuten. Dachten viele neutrale Beobachter, das gibt ein Debakel für die Gladbacher. Aber ihr Klasse-Keeper Jan Sommer parierte alles, was sonst noch auf seinen Kasten kam. Und dazu machte Lars Stindl, Gladbachs Kapitän, in der 37. Minute den Anschlusstreffer, sodass alles wieder offen ist für Durchgang 2. Es steht 1:2 in Gladbach.
Zu den umstrittensten Entscheidungen gehört die Antwort auf die Fußballfrage Handspiel, ja oder nein. Um da mehr Klarheit zu schaffen, hat heute das International Football Association Board, kurz IFAB, für Abhilfe gesorgt, dachte man. Das IFAB ist ein internationales Gremium, das Änderungen der Fußballregeln berät und beschließt, heute eben auch in Sachen Handspiel. Und mein Kollege Khaled Naha hat das beobachtet und ist jetzt bei mir hier im Studio. Was ändert sich denn jetzt beim Handspiel?
Beim Handspiel gibt es 2 Änderungen. Die erste Änderung ist, dass über Schulterhöhe ab sofort, oder nicht ab sofort, ab dem 1. Juni besser gesagt, ein Handspiel strafbar ist, auch dann, wenn es unabsichtlich ist. Auch die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche wird als solche Formulierung in das Regelwerk mit aufgenommen. Von beiden Sachen gibt es aber 2 Ausnahmen. Nämlich erstens, wenn man sich beispielsweise selbst anköpft, also von einem anderen Körperteil den Ball an die Hand bekommt, oder beim Grätschen, Rutschen die Stützhand den Ball berührt. Die 2. Änderung beim Handspiel ist, dass das unabsichtliche Handspiel strafbar werden kann, nämlich dann, wenn man in der Offensive eine Torchance damit erarbeitet oder gar ein Tor erzielt, wie beispielsweise Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, der in der Hinrunde in Dortmund so ein Tor erzielt hat. Das Tor zählte damals korrekterweise, in der kommenden Saison nicht mehr. Der Grundsatz der Absicht bleibt, aber er wird aufgeweicht.
Ist denn damit jetzt jede Streitfrage in Sachen Handspiel endlich geklärt?
Nein, auf keinen Fall. Die Diskussionen, die werden uns erhalten bleiben. David Ellery, der technische Direktor des IFAB, der hat vor der Sitzung gesagt, der Graubereich beim Handspiel ist so groß wie der Ärmelkanal. Das IFAB will jetzt versuchen, einen Rein daraus zu machen. Das ist etwas lyrisch, aber die Regel ist vielleicht tatsächlich etwas trennschärfer geworden durch die neue Formulierung. Das ist gut für alle Beteiligten, vor allem für die Schiedsrichter, aber auch für Fans, für uns Medien, aber auch der Videoassistent profitiert davon. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Zweck der Übung gewesen. Der kann jetzt ein bisschen einfacher seine Eingriffe rechtfertigen. Diese umstrittene Auslegung, die wir gerade in der Bundesliga-Hinrunde erlebt haben und bei der WM, die hat jetzt aber auch so ein Stück weit den Weg ins Regelwerk gefunden.
Das Handspiel war ja ein großes, aber sicherlich nicht das einzige Thema. Was hat das Regelboard denn heute noch diskutiert?
Ja, es gab noch mehr Änderungen und zwar einige ganz interessante. Ich nenne mal drei. Eine Änderung ist die Freistoßmauer. Die Mannschaft, die den Freistoß ausführt, darf ab dem 1. Juni nicht mehr in der Mauer stehen, sondern muss einen Meter Abstand von der Mauer halten. Das soll ein bisschen weniger Ärger sichern. Dann bei Auswechslungen soll Zeitspiel besser unterbunden werden, nämlich dadurch, wenn jemand ausgewechselt wird, muss er an der nächstgelegenen Linie das Spielfeld sofort verlassen und muss nicht mehr gemächlich zur Ersatzbank trotten. Trainer werden ja öfters des Spielfeldes oder des Innenraums verwiesen vom Schiedsrichter. Das passiert in Zukunft mit einer roten Karte und nicht mehr mit einem Fingerzeig wie bisher.
Es ist ja immer die Rede von Regelhütern. Wer sind denn diese Regelhüter eigentlich?
Das IFAB, also das International Football Association Board, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, hat 8 Mitglieder. 4 davon kommen aus den britischen Verbänden England, Schottland, Wales und Nordirland. Die anderen 4 kommen von der FIFA. Das ist historisch entstanden durch das Spiel, wie das in Europa begründet wurde. Es wäre sonst natürlich schon komisch, warum jetzt Nordirland bei der Abseitsregel mitreden darf, aber Brasilien, Frankreich und Deutschland nicht. Das IFAB war vor der FIFA da, es ist früher gegründet worden und die FIFA musste bei ihrer Gründung das IFAB anerkennen, dass das IFAB die alleinige Hoheit in Regelfragen behalten darf. Und das ist bis heute so. Dieses IFAB ist eigentlich meist konservativ. Das kann man vielleicht auch daran sehen, dass die Handspielregel heute zum ersten Mal seit 1902 geändert wurde. Das hat eine Historikerin herausgefunden. Die verstehen sich also eher als die Schützer des Spiels und weniger als die progressiven Veränderer. Interessant bei den Regeländerungen ist jetzt noch der Stichtag. Das ist der 1. Juni. An diesem Tag findet auch das Champions-League-Finale statt, das aber nach alten Regeln gespielt wird. Denn in einem laufenden Wettbewerb werden die Regeln nicht verändert. Der erste Wettbewerb, der dann nach den neuen Regeln gespielt wird, der eine gewisse Wichtigkeit hat, ist dann die Frauen-WM. Und dann noch der Afrika-Cup, die Copa America und die U21-EM, die auch alle im Sommer stattfinden.
Vielen Dank, Khaled Naha, für den Besuch hier im Studio. Und auf unserer Internetseite sind auch noch alle weiteren Regeländerungen im Fußball übersichtlich aufgeführt. Die kennen Sie schon, die Adresse deutschlandfunk.de/sport. Da finden Sie alles. Und wir haben noch kurz Zeit, nochmal eben den 24. Spieltag der Bundesliga zusammenzufassen. Alle Ergebnisse: Augsburg gegen Dortmund 2:1. Schalke verliert gegen Düsseldorf 0:4. Leverkusen gewinnt 2:0 gegen Freiburg. Frankfurt schlägt Hoffenheim 3:2. Berlin gewinnt 2:1 gegen Mainz. Nürnberg unterliegt Leipzig 0:1. Und Gladbach liegt 1:2 zur Halbzeit hinten gegen Bayern München. Da lohnt sich ein kurzer Blick auf die Tabelle, auch wenn die natürlich noch nicht endgültig ist. Dortmund ist vorne mit 54 Punkten, punktgleich dahinter auf Rang 2 Bayern München, so der aktuelle Stand. Dritter Leipzig mit 45 Zählern, gefolgt von Mönchengladbach mit 43 Punkten. Fünfter Eintracht Frankfurt mit 40 Zählern, ein Punkt dahinter Bayer Leverkusen mit 39 Punkten. Und im Tabellenkeller ist auf Rang 16 der VfB Stuttgart mit 16 Zählern. Hannover ist 14. und Nürnberg 18. mit 13 Zählern. Morgen spielt dann noch Stuttgart unter anderem gegen Hannover 96. Die Rhein-Neckar-Löwen haben die Vorrunde der Handball-Champions League mit einer Niederlage beendet. Der Bundesligist verlor am Abend mit 25:30 beim FC Barcelona und schließt die Gruppenphase auf dem 5. Platz ab. Im Achtelfinale trifft der deutsche Pokalsieger nun auf den französischen Vorjahresfinalisten HBC Nantes. Im schottischen Glasgow laufen derzeit die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften. Volker Hirt erreichen wir dort live vor Ort. Seit 19 Uhr, wenn ich richtig informiert bin, gibt es die Finalentscheidungen und heute Morgen gab es auch schon einige Vorkämpfe. Was haben Sie denn festgestellt über diesen zweiten Tag der Hallen-EM?
Naja, fangen wir mal mit dem Positiven an, nämlich mit dem Vormittag. Da gab es so gut wie gar keine Ausfälle, beziehungsweise nur einen einzigen Ausfall. Aber naja, das darf passieren, dass Katharina Bauer mit 4,40 Meter im Stabhochsprung in der Qualifikation scheitert, also nicht im Finale dabei sein wird. Aber ansonsten haben die das alle super gemacht, sind die Rohleder. Im 60-Meter-Hürdensprint war die zweitschnellste Rebecca Hase, Lisa-Marie Quayi. Sie werden im Halbfinale über 60 Meter stehen. Kevin Kranz, unser Sprinter aus Wetzlar, hat auch das Halbfinale erreicht. Also das lief bisher alles absolut super. Und dann kommen wir zu dem, was sich hier heute Abend 19 Uhr getan hat. Da fing das nämlich an mit dem Hochsprung. Und dann waren wir hier oben, wir die deutschen Journalisten, natürlich auf Medaillen programmiert im Hochsprung. Denn Mateusz Przybylko, der Leverkusener, der ist immerhin Europameister in Berlin geworden mit 2,35 Meter. Die hat er damals im ersten Versuch geschafft. Das war ein riesiger emotionaler Moment. Ich war dabei, ich werde ihn kaum vergessen. Und hier scheitert er dreimal an 2,22 Meter. Das ist ein bisschen unerklärlich. Denn er war der Einzige in der Qualifikation, der zu 28 gesprungen ist. Das heißt, er war besser als die Konkurrenz. Hier scheitert er genauso wie Falk Wendrich. Auch der, dreimal 2,22 gerissen. Das war eine Riesenenttäuschung und die ist jetzt gerade mal 15 Minuten alt.
Was kommt noch an diesem Abend? Was erwarten Sie noch?
Ja, also die beiden Sprints habe ich schon erwähnt, 60 Meter jeweils. Und ich hoffe, dass Kevin Kranz und eine der beiden Damen es auch ins Finale schaffen. Das wird natürlich super. Christoph Kessler hätte im 800-Meter-Lauf auch dabei sein können, der Karlsruher. Leider ist er eben gerade gescheitert als Vierter. Im Halbfinale hätte er Dritter werden müssen. Was für mich ein besonderes Highlight ist, ist der 3000-Meter-Lauf der Männer. Denn drei deutsche Starter sind hierher gekommen, um sich zu qualifizieren für das Finale. Und tatsächlich alle drei haben es geschafft. Also ich mache schon lange Leichtathletik, aber dass in den Läufen sich doch unsere Athleten so gut durchsetzen konnten und können, das ist relativ selten. Drei im Finale über 3000 Meter, da hoffe ich auf eine Außenseitermedaille. Das wäre schön. Auch das Stabhochsprung-Finale der Männer läuft, da haben wir einen dabei. Bokan Dalita Bere, das ist ein ganz junger Kerl, der ist gerade mal 20 Jahre alt, der Leverkusener. Auch der macht das sehr prima. Der könnte hier eine Medaille holen.
Herr Hirt, eine Frage noch zum Schluss. Sie haben ja mitbekommen, der Erfurter Mediziner, der bei den Dopingrazzien letzte Woche während der nordischen Ski-WM beschuldigt und inzwischen auch inhaftiert wurde, der behandelte nach eigenen Angaben auch Leichtathleten. Wie verhält sich der Deutsche Leichtathletikverband dazu am Rande der EM in Glasgow?
Bisher ist er abgetaucht. Es hat sich niemand bei uns gemeldet. Wir haben natürlich auch mal nachgefragt. Es wird sicherlich im Laufe des Abends noch ein Verantwortlicher hierher kommen. Aber bisher gibt es noch kein offizielles Statement. Ich glaube, die sind natürlich auch davon sehr überrumpelt worden. Die dachten natürlich, das ist alles weit weg. Seefeld und Erfurt und überhaupt. Und jetzt sind wir hier in Glasgow. Aber dass sie das hier einholt, hat sie sicherlich auch überrascht.
Vielen Dank, Volker Hirt, live aus Glasgow. Und bereits vorhin habe ich mit Edgar Endres gesprochen. Der ist im schon erwähnten Seefeld bei der nordischen Ski-WM. Da gab es nämlich einen richtig spannenden Wettkampf beim Mixed-Wettbewerb der deutschen Skispringer mit dem Quartett Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Katharina Althaus und Juliane Seifert. Führung zur Halbzeit. Und am Ende stellte Edgar Endres fest.
Und am Ende hat Deutschland dann auch gewonnen, weil vor allem Karl Geiger mit einem Supersatz von 107 Metern alles klar gemacht hat. Dieser Karl Geiger, der gestern Abend ja noch hier auf der kleinen Schanze veräppelt worden ist, durch das Schneespringen von Platz 2 auf 18 zurückgefallen ist, hat alles abgestreift, war cool, war routiniert vor den gut 5000 Zuschauern und sichert den dritten Sieg in dieser Mixed-Team-Staffel für Deutschland. Also eine super Geschichte. Angesprochen ist Katharina Althaus, dann Markus Eisenbichler, der vor allem im zweiten Satz bärenstark war, und Juliane Seifert. Also großartiger Triumph, große Freude auch bei Werner Schuster, der das deutsche Team verlässt, und bei Andy Bauer, dem Bundestrainer der Frauen. Am Ende ein Riesenjubel hier im Auslauf.
Spannend war zuvor auch schon die Entscheidung der nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb. Das DSV-Team musste ja eine Aufholjagd über 4x5 Kilometer in der Loipe starten und änderte dann auch noch die Läuferreihenfolge vom Schlussläufer zum Startläufer. War das der Schlüssel zu Platz 2?
Ja, Hermann Weinbuch musste zocken, er musste alles riskieren, er musste seine besten Läufer auf 1, 2 setzen und dann auch noch auf 3. Und Vinzenz Geiger, der 21-jährige junge Mann, war dann Schlussläufer. Normalerweise ist das zwar auch ein guter Sprinter, aber gegen die abgekochten Norweger und Österreicher eigentlich chancenlos. Aber die Deutschen haben eben von der Schanze viel zu wenig angeboten. Vor allem Johannes Rizek ist überhaupt nicht reingekommen, auch nicht in der Staffel als Startläufer. Hat da sogar noch mal 20 Sekunden auf die Österreicher verloren, aber ein entfesselter Laufender. Erik Frenzel bringt die deutsche Mannschaft zur Hälfte fast schon ran. Dann Fabian Riesle gleich auf beim letzten Wechsel und Vinzenz Geiger im Schlusssport um eine Sekunde geschlagen von Jarl Magnus Rieber, dem neuen Supermann aus Norwegen, 21 Jahre alt. Aber dieser zweite Platz ist sehr, sehr viel wert. Die Kombinierer holen damit auch schon zweimal Gold und einmal Silber. Eine super Bilanz.
Jarl Magnus Rieber war überragend im Zielsprint. Sie haben ihn gerade schon angesprochen. Zuvor bereits gewann seine Teamkollegin Ski-Langlaufstar Therese Johaug das Freistilrennen über 30 Kilometer. Überragend, dominant. Wie haben Sie Ihren Auftritt gesehen?
Ja, wie erwartet. Das ist eine Frau, die 30-Jährige, die momentan in einer eigenen Liga läuft. Aber sie wirft auch Fragen auf, denn sie war noch bis vor kurzem gesperrt wegen Dopings. 2 Jahre war sie fast raus. Sie hat damals eine Salbe genommen gegen einen Sonnenherpes auf der Lippe. Klar definiert, dass das ein Dopingmittel ist, aber sie hat es immer wieder abgestritten. Und nach der Rückkehr läuft sie hier alles in Grund und Boden mit über 40 Sekunden Vorsprung. Auf ihre Teamkollegin gewinnt sie diese 30 Kilometer. Es war ihr 3. WM-Titel. Ganz stark Viktoria Karl. Das ist die Entdeckung dieser Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht bei den Langläuferinnen. Sie hat nach Platz 5 im Sprint, nach Platz 6 im Teamsprint und nach Platz 4 in der Staffel heute einen bärenstarken 9. Rang erlaufen. Und da war auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder mächtig stolz.
Bevor der Bundestrainer dann aber die Viktoria Karl loben konnte, äußerte er durchaus auch befremdliche Aussagen in Richtung Johaug, spielte auf ihre Dopingvergangenheit an. Umgekehrt äußern auch österreichische Funktionäre Misstrauen und Verdächtigungen gegenüber deutschen Athleten. Wie vergiftet ist denn nach diesen Dopingrazzien auch die Atmosphäre in der Langlaufszene?
Ja, das ist natürlich alles jetzt mit viel, viel Skepsis behaftet, aber diese Aussagen des österreichischen Präsidenten, die darf man nicht ganz ernst nehmen. Der schlägt natürlich um sich, möchte diesen Makel ein bisschen auf Seite schieben, aber wenn ein Österreicher auf frischer Tat ertappt wird, dann hat er eben Blutdoping betrieben. Ein Deutscher war eben momentan nicht dabei, das sind eben dann Verdächtigungen, Vermutungen. Vielleicht taucht er ja noch eines Tages was auf, wer weiß. Ich möchte da niemanden freisprechen, aber das ist schon unterste Schublade. Und Peter Schlickenrieder, der ist skeptisch. Er weiß natürlich auch, was da abläuft und dass Norwegen so klar diese Langlaufkonkurrenzen dominiert. Auch bei den Männern gibt es ja einen jungen Mann, Johannes Klabo, der im Sprint nicht zu schlagen ist, aber der hat sich aufgebaut. Über Jahre bei Therese Johaug ist es ebenfalls so. Die war mit 17 schon Einzelweltmeisterin, damals in Japan. Das war eine ungewöhnliche Geschichte. So jung wird man normalerweise nicht Weltmeisterin, über 30 Kilometer. Ob sauber ist, das ist die große Frage. Aber niemand kann es beweisen.
Einschätzungen von Edgar Endres waren das am vorletzten Tag der Ski-WM in Seefeld. Von dort geht der Blick jetzt nach Thüringen. Diesen Bogen hatten letzte Woche auch schon die Ermittler geschlagen, die in Razzien mehrere Orte durchsuchten und 9 Personen festnahmen. Darunter auch ein Erfurter Arzt und ein Anwalt, Sohn und Vater. Die beiden sind als mutmaßliche Köpfe eines internationalen Dopingrings verhaftet worden. Zu dem Arzt schickte der Landessportbund sogar Kinder und Jugendliche zum Eignungstest. Einen Besuch vor Ort haben Thomas Purschke und Tom Mustroff für uns gemacht.
Skandal in Erfurt. Ein Dopinglabor wurde ausgehoben im Norden der Stadt. Manch ein Nachbar ist immer noch aufgeregt, Tage nach der Razzia.
Na, ich bin vorbeigegangen, da war der Zoll hier, 3-4 Mann und die haben das dann alles so, die Garage war offen und da sind die da rein und haben wahrscheinlich das alles, ich habe mich ja nicht weiter hingestellt, die haben ja alles abgesperrt.
In der Praxis selbst herrscht Krisenstimmung. Sie ist weiterhin geöffnet, betrieben von der Mutter des verhafteten Mediziners. Gegen sie wird nicht ermittelt. Mit ihr zu reden ist nicht möglich. Wir werden aus der Praxis regelrecht herausgeworfen. Sogar ein Patient im Warteraum macht die Handbewegung raus, raus. Solidarisierung im Kiez. Die Praxis ist die einzige weit und breit. Eine Goldgrube für Allgemeinmediziner. Dem jüngeren Arzt reichte das offenbar nicht aus. Mehr als 40 Blutbeutel, mutmaßlich von dopenden Sportlern, fand die Polizei bei ihm. Ein Schock für die Sportstadt Erfurt.
Also für mich war das eine schockierende Nachricht und aus meiner Sicht ist das ein unärztliches Verhalten. Ärzte sind dazu da, Menschen zu helfen, medizinisch und nicht Schaden zuzufügen.
Sagt Gerald Lutz, Arzt am Olympiastützpunkt Erfurt. Risiken ging der verhaftete Mediziner nach jetzigem Kenntnisstand unter anderem bei den außerhalb von Kliniken vorgenommenen Bluttransfusionen ein. Die Dimension des Dopingrings ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen. Bislang wurden nur ausländische Sportler verhaftet. Im Erfurter Sport war der verhaftete Arzt aber auch eine Größe. Die Gemeinschaftspraxis war vom Landessportbund für Eignungsuntersuchungen für angehende Leistungssportler lizenziert.
Die Entscheidung über die Vergabe der Lizenz wurde durch eine Kommission getroffen. Die bestand aus dem LSB, Vertretern des Sportärztebundes, des Sozial- und Sportministeriums, der Friedrich-Schiller-Universität und der Landesärztekammer. Und diese Lizenzen, die sogenannten Lizenzen, wurde dann im Dezember 1999 vergeben.
Erklärt Stefan Hügel, Präsident des Landessportbundes. Alle 4 Jahre erfolgte eine Verlängerung ohne große Prüfverfahren.
Und da war man vielleicht ein bisschen blauäugig,
gibt Hügel zu. Blauäugig, sorglos, vor allem schlecht koordiniert. Denn dass der verhaftete Arzt bereits in den Nullerjahren in die Dopingpraktiken beim Radsport-Rennstall Gerolsteiner zumindest verstrickt war, war auch dem Landessportbund bekannt. Genau deshalb wurde er von der offiziellen Betreuung von Kaderathleten ausgeschlossen, als es um eine Neuordnung der medizinischen Versorgung ging.
Damals wurde aus unserer Sicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gesagt, für die reine Tauglichkeitsprüfung fehlen uns die Anhaltspunkte, da zu sagen nein. Aber für die Athletenbetreuung im Zuge von Kader, Bundeskader, Landeskader haben wir gesagt, da ist uns die Faktenlage zu unsicher, als dass wir diese Praxis mit an Bord genommen hätten.
Sagt LSB-Präsident Hügel. Eine ähnliche Auskunft kommt vom jetzigen Arzt des Olympiastützpunkts.
Ja, davon habe ich auch gehört. Ich wurde auch da vom Olympiastützpunktleiter gefragt. Und es war letztendlich eine leichte Entscheidung, eine gemeinsame Entscheidung, ein klares Nein wegen der Vergangenheit im Radsport.
Offiziell war der mutmaßliche Doping-Doc also nicht in die Betreuung eingebunden. Und inoffiziell?
Ob da jetzt jemand privat hingegangen ist, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, dass nach Aussage des Leiters des Olympiastützpunktes keinerlei Beziehungen in die Praxis laufen.
LSB-Präsident Hügel schließt Beziehungen deutscher Athleten zum verdächtigen Arzt also nicht kategorisch aus. Beim gegenwärtigen Stand eine angemessene Haltung, denn man weiß es tatsächlich nicht. Erst recht weiß man nicht, was der Mediziner mit den Kindern und Jugendlichen gemacht hat, die über den LSB zwecks Eignungstest zu ihm kamen. Das betrifft nach Auskunft des Landessportbundes vor allem Radsportler und Schwimmer.
Wir wollen unbedingt in der nächsten Woche da ein Treffen machen mit den Eltern, den Sportverband einladen und schauen, was ist passiert, was ist der Kenntnisstand, wo können wir helfen, ist da was passiert, ist da nichts passiert.
Passiert, das meint Doping. Und was will Hügel unternehmen, wenn etwas passiert ist, wenn ein Athlet öfter in der Praxis Schmidt war, auch über die Einstiegsuntersuchung hinaus?
Wir müssen einen Zugang zu den Athleten finden, dass sie sich öffnen, wenn da was ist. Wir wollen schauen, ob da mehr dahinter ist. Und natürlich werden wir gegebenenfalls die Eltern, die Athleten ermuntern, zu sagen, wenn da was ist, Feuer frei.
Komplette Aufklärung also, das sind eher selten gehörte Töne im deutschen Sport. Gerade Thüringen fiel in der Vergangenheit durch einige Doping-Affären auf. In einer Klinik in Bleicherode agierte der Arzt Markus Tschoiner, der deutsche Statthalter des Doping-Gurus Eufemiano Fuentes. Direkt am Olympiastützpunkt Erfurt war Andreas Franke beschäftigt. Er führte fragwürdige Blutbestrahlungsmethoden durch. Von der Tätigkeit des jetzt verhafteten Mediziners im Radsport war bereits die Rede. Bekannt ist, dass dessen Vater, er wurde wegen mutmaßlicher logistischer Hilfeleistungen beim Dopen ebenfalls festgenommen, bis Ende letzten Jahres in der Kanzlei von Heinz-Jochen Spilker tätig war. Spilker ist nicht nur ein sehr einflussreicher Thüringer Anwalt und langjähriger Strippenzieher im Sport, viele Jahre etwa war er Vizepräsident des Landessportbundes Thüringen. Spilker wurde wegen Dopings in der alten Bundesrepublik 1994 zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine Kanzlei, bis vor wenigen Monaten auch der Arbeitsplatz des jetzt verhafteten Vaters des mutmaßlichen Dopingarztes, verweigerte dem Deutschlandfunk jegliches Gespräch.
Im Dopingzentrum Erfurt haben sich Thomas Purschke und Tom Mustroff umgesehen und umgehört. Den Beitrag finden Sie auch auf unserer Internetseite. Und bevor wir mit dieser Thematik gleich weitermachen, kurz der Exkurs nach Gladbach. Dort ist nämlich der FC Bayern dank Robert Lewandowski in der 47. Minute, also kurz nach Wiederanpfiff, in Führung gegangen. Wieder 3:1 heißt es jetzt, 56 Minuten sind gleich gespielt. Zurück zum Doping und diesem Dopingskandal, den viele Beobachter fast wie ein Déjà-vu-Erlebnis empfinden. Viele finden Parallelen und fühlen sich angesichts immer gleicher Schauplätze, Namen und Strukturen, die sich offenbaren, erinnert an zum Beispiel den Dopingarzt Eufemiano Fuentes, der in Spanien zahlreiche Blutbeutel unterschiedlichster Sportlerinnen und Sportler hortete. Ist das, Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung, in etwa eine vergleichbare Dimension zu dem Erfurter Arzt?
Ja, der Fall hat durchaus eine ähnliche Dimension. Zum einen wurden in Erfurt Dutzende Blutbeutel gefunden und Blutdoping funktioniert ja nicht so, dass jemand seinen Beutel beim Arzt über Monate oder gar ein Jahr lang platziert. Nein, solche Beutel werden in der Regel kaum länger als einen Monat gekühlt, aufbewahrt und dann reinfundiert. Und deshalb kann man aus diesen Momentaufnahmen in Erfurt ungefähr hochrechnen, wie viele Kunden möglicherweise versorgt worden sind, indem man die gefundene Anzahl einfach mit den Faktoren zwischen 6 und 10 multipliziert. Vergleichbar sind auch die ambulanten Behandlungswege. Auch Fuentes hat seine Kunden international in Hotels und Privatwohnungen über Komplizen versorgt. Und vergleichbar ist auch die Zahldimension mit rund 2000 Euro pro Blutbeutelbehandlung, dürfte zu rechnen sein.
Auffallend ist eine weitere Parallele, nämlich dass es wie schon bei vergangenen Skandalen auch jetzt wieder die offenkundige Verbindung Deutschland-Österreich gibt. Was schließen Sie daraus?
Also es zeigt, dass gewachsene Verbindungen zwischen diesen beiden Ländern von juristisch nie wirklich aufgeklärten Affären nicht zu zerstören sind. Deshalb werden wir im Dunstkreis von Erfurt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit noch Figuren auftreten sehen, die wir schon aus der Turin-2006-Affäre kennen und die wir auch aus den Radsportskandalen kennen. Tatsächlich gibt es zwischen beiden Ländern seit langem enge Bande auf Betreuer- und Ärzteebene. Speziell zwischen Bayern und Österreich sind die Wege ja kurz. Hinzu kommt, dass sich einige aus der DDR-Zeit vorbelastete Sportärzte nach der Wende Richtung Österreich abgesetzt haben. Dort haben sie in manchen Fällen sogar trotz schwerer Belastungen in Deutschland weiter praktizieren dürfen. Also es gibt nach meinen Informationen klare Verbindungen in die Fälle der Vergangenheit. Wir werden die alten Skandale, Stichwort Turin 2006 und Human Plasma, im Zuge der Erfurt-Affäre erneut aufflammen sehen und dabei feststellen, dass hier das Neue eigentlich nur auf dem Alten aufgebaut hat.
Wie passt denn dazu die Verhaltensweise der beiden verantwortlichen Präsidenten beim Deutschen Olympischen Sportbund Alfons Hörmann und beim österreichischen Skiverband Peter Schröcksnagel?
Naja, auch da ist klar die Zeit stehen geblieben. Sagen wir mal, Leute vom Typus Funktionärskamerad aus der Turnvater-Jahn-Zeit an der Spitze moderner Sportverbände herumwerkeln lässt, ist völlig klar, dass alles beim Alten bleibt. Hörmann hatte nichts Eiligeres zu tun, als sofort die Behauptung aufzustellen, in Erfurt seien keine deutschen Kaderathleten behandelt worden. Das trifft nicht zu. Der Landesverband hat ja erklärt, rund 75 jugendliche Kaderathleten seien dort allein im letzten Jahr gewesen. Bei einem vorbelasteten Mediziner wohl bemerkt. Hörmann fällt also genau wie sein ÖSV-Kollege Schröcksnagel nichts Besseres ein, als sofort jede Nähe zum Skandal abzustreiten. Diese Herrschaften sind also nicht bereit, ihre politische Verantwortung für gravierende Fehlentwicklungen zu erkennen und deshalb völlig ungeeignet für solche Führungsjobs. Zumal wir jetzt im Fall Hörmann auch sehen müssen, dass er und sein Apparat mit enormen öffentlichen Geldern hantieren. Und was Schröcksnagel angeht, der im ÖSV, das ist kein Witz, seit mehr als einem halben Jahrhundert Ämter und Pöstchen hat und seit rund 30 Jahren ÖSV-Boss ist, der Mann ist eigentlich nur noch die perfekte Karikatur eines modernen Sportführers. Demnächst wird er 78 Jahre alt, aber offenbar sind genau das die Leute, die der Sport unbedingt braucht. Das ist absurd, aber es sagt alles.
Die von Ihnen auch angesprochenen Razzien und Affären der Nullerjahre waren Skandale, die aber offenkundig jetzt nicht nachhaltig aufgearbeitet werden konnten. Droht jetzt nicht die Gefahr, dass wieder alles im Sande verläuft?
Ja, es gibt heute einen markanten Unterschied zur Situation in den Nullerjahren. Heute gibt es in vielen Ländern, auch in Deutschland und Österreich, Anti-Doping-Strafgesetze. Und die haben damals gefehlt und so konnten immer wieder Kräfte von ganz oben vertuschend eingreifen, wenn die Skandale auszuufern drohten und einflussreiche Leute in Gefahr gerieten. Der Freiburger Uniskandal blieb letztlich fast folgenlos und im Fall Fuentes wurden die zentralen Beweismittel, die Blutbeutel, sogar sofort auf Weisung von oben weggesperrt, als klar war, dass auch Fußballstars von Real Madrid und Barcelona ins Visier geraten könnten. Und in Deutschland regierte damals Thomas Bach den Sport. Heute ist er der oberste Olympiaboss und tief in der Kritik, auch wegen der täterfreundlichen Haltung des IOC in Dopingfragen, beim russischen Staatsdoping und so weiter. Damals aber als deutscher Sportpräsident hatte Bach bis Stunden vor der Bundestagsentscheidung verzweifelt Druck gegen das neue Anti-Doping-Gesetz gemacht. Also die Gesetze gibt es trotzdem, es gibt sie heute und deshalb ist es wesentlich schwieriger, die Staatsanwälte noch zu bremsen. Und was die Münchner Staatsanwalt betrifft, die mit Erfurt befasst ist, die wird diese Gelegenheit nutzen, um auch die Seitenstränge und Querverbindungen auszuforschen. Sie wird weit über den juristisch verjährten Zeitraum zurückgehen und das ist auch gut so.
So die Einschätzung von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung zu neuen alten Strukturen von Dopingnetzwerken. Und in Polen erreichen wir jetzt unseren Radsportexperten Holger Gerska. Bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften ist nämlich gerade die Entscheidung in der Einzelverfolgung gefallen. Wie denn, Herr Gerska?
Mit Silber und Bronze für zweimal Lisa, für zwei, die normalerweise im Alltag ihr Geld im Profiradsport auf der Straße verdienen. Lisa Brenner war Weltmeisterin auf der Straße im Einzelzeitfahren vor 5 Jahren. Jetzt zum allerersten Mal mit einer Medaille auf der Bahn. Ein Doppelstart bei Olympia in Tokio ist damit ins Auge gefasst. Sie hat hier das große Finale zwar verloren gegen die Australierin Enkyu Dinov, aber ist trotzdem in dieser traditionellen Radsportdisziplin der Einerverfolgung die erste deutsche WM-Medaille seit 19 Jahren. Und in ihrem Sog ist Lisa Klein, die 22-jährige Saarländerin, dann auch noch Dritte geworden. Sie also hat das kleine Finale gewonnen. Es gab aber auch 2 große Enttäuschungen. Miriam Welter als Titelverteidigerin im 500-Meter-Zeitfahren nur Vierte. Und die Sprinter, das ist ja die Königsdisziplin der Sprint, sind allesamt schon vor dem Viertelfinale ausgeschieden.
Live aus Polen war das von den Bahnrad-Weltmeisterschaften und den Entscheidungen dort. Holger Gerska, danke. Letzte Woche gab es eine richtungsweisende Entscheidung, bei der das Bundeskartellamt deutschen Athletinnen und Athleten mehr Werbemöglichkeiten bei Olympischen Spielen und damit eben auch mehr Einnahmemöglichkeiten zugestand. Im Kern geht es dabei um eine deutliche Lockerung der sogenannten Regel 40, die Sportlerinnen und Sportlern bislang verbot, seine Person, seinen Namen, sein Bild oder seine Leistungen für Werbezwecke zu nutzen. Bisher konnte das IOC damit seine Werbepartnern und Sponsoren ja eine Exklusivität garantieren, die nun wegfällt. Das Bundeskartellamt hatte bereits 2017 ein Verwaltungsverfahren gegen IOC und auch den Deutschen Olympischen Sportbund eingeleitet. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung lautete der Verdacht. Ist jetzt die Entscheidung für Athletinnen und Athleten hierzulande ein wichtiger Erfolg oder eher nur ein kleines Zückerchen? Das habe ich Moritz Geisreiter gefragt. Der Eisschnellläufer hat Ende letzten Jahres seine aktive Karriere beendet und gehört nun zu den Athletensprechern.
Es ist schon ein Erfolg, würde ich sagen. Ja. Also wir bei Athleten Deutschland freuen uns, dass sich was bewegt hat in die Richtung. Und wir sehen uns vor allem auch in der Auffassung bestätigt, dass mit der Rule 40 irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Das wurde jetzt bestätigt, und indem sie als rechtswidrig eingestuft wurde. Insofern ist es gut, dass sich was getan hat. Und es ist noch nicht ganz das, was wir uns langfristig erhoffen und was wir angezeichnet und skizziert haben. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sich was tut, und wir freuen uns über die Bewegung in dieser wichtigen Sache.
Was bedeutet denn jetzt konkret diese Lockerung der Rule 40, die Sie gerade angesprochen haben, also der IOC-Regel 40, die ja die Werbebeschränkungen regelt? Was bedeutet die konkret in der Praxis? Was dürfen Sie demnächst, was vorher verboten war?
Na, auf jeden Fall bedeutet das, dass wir als Athleten in Zukunft während der Olympischen Spiele, während der Frozen Period, die sich über die Olympischen Spiele und ein paar Tage davor und danach erstreckt, etwas freier werben dürfen und eigene Partnerschaften ein bisschen freier präsentieren dürfen, als wir das zuletzt durften. Und was das dann genau heißen wird und wie das genau ausgestaltet werden wird, das wissen wir selbst noch nicht. Da müssen wir jetzt erstmal genau nachfragen, müssen unsere eigenen Juristen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, müssen uns mit diesen Juristen beraten, die geben uns dann Tipps, und dann werden wir ein Informationspapier für die Athleten ausarbeiten, um unseren Athleten möglichst genau an die Hand geben zu können, was denn jetzt wirklich für sie auch die Konsequenzen sind, die neuen Rechte, aber vielleicht auch gewisse Pflichten, die nicht dazukommen vielleicht, aber die nach wie vor bestehen, deren sie sich bewusst sein müssen.
Was stellen Sie sich denn da vor? Stellen Sie sich beispielsweise vor, persönliche Bilder mit Ihren Sponsoren auch machen zu dürfen, mit Medaillen werben zu dürfen? Also in dem Rahmen müsste sich sowas ja bewegen, damit es auch einen finanziellen Mehrwert für Sie hat.
Ja, genau. Von solchen Dingen sprechen wir hier, und dann ist natürlich auch immer gleich die Grenze zu erkennen und zu ziehen, was ist jetzt mehr erlaubt als vorher und was ist immer noch nicht erlaubt. Zum Beispiel die Begrifflichkeiten, mit denen man werben darf. Posts, Social Media Posts zum Beispiel. Es wurde jetzt gewissermaßen aufgeweicht, insofern als man jetzt die Worte Medaille, Gold, Sommerspiele, Winterspiele benutzen dürfen soll. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch Grenzen. Also die Darstellung, das Zeigen von Bildern von sich selbst mit olympischen Symbolen mit drauf erkennbar, von den Olympischen Spielen soll nach wie vor nicht erlaubt sein, wenngleich man jetzt das Recht haben soll, gewissermaßen Bilder von den Olympischen Spielen aus teilen zu dürfen. Also man sieht schon, es ist komplex, und es geht darum, dass man sich wirklich gut orientiert als Athlet, eben dazu auch ein paar Richtlinien und Hilfe an die Hand bekommt. Das wollen wir leisten, um die neuen Vorteile, die neuen Möglichkeiten angemessen nutzen zu können, aber eben auch keine Fehler zu machen, um dann gleich wieder ins nächste Fettnäpfchen zu treten. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Ist das insgesamt eine gerechte Entscheidung für alle Beteiligten?
Also ich glaube, da müssen wir uns anschauen, wo wir zuletzt standen. Und zuletzt standen wir bei einer Rule 40, die eigentlich nicht gerecht war, sowohl in unserer Auffassung als auch jetzt vom Bundeskartellamt bestätigt in ihrer Rechtmäßigkeit. Insofern haben wir uns jetzt auf eine gerechte Lösung zubewegt, ja. Das denke ich schon. Es wird niemand benachteiligt aus unserer Sicht. Und somit haben wir für den ersten Schritt der Verbesserung geschaffen. Ob das schon die gerechteste Lösung ist, ob das gerecht genug ist, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden mit diesem ersten Aufbruch.
Sind die eigentlichen Gewinner nicht die Sponsoren, die mit den Athleten jetzt weitere Werbemöglichkeiten haben und ihre eigenen Gewinne dadurch noch mehr steigern können?
Ja klar, profitieren auch die Sponsoren. Aber zu einem Sponsoring, von dem auch der Athlet profitiert, gehört eben auch der Sponsor. Und die Möglichkeiten, die sich dem Athleten in diesem Zuge jetzt auch bieten, werden dadurch ja nicht geschmälert, dass jetzt auch Sponsoren mitverdienen und mit profitieren können von dieser Regeländerung. Also das, denke ich, funktioniert im Schulterschluss, denn der Athlet will ja seine Sponsoren an seiner Seite haben. Er will sie zeigen und er will denen ja nichts vorenthalten, sondern der Gewinn des Sponsors geht ja einher mit der besseren Vermarktung des Athleten.
Den großen Kuchen allerdings behält das Internationale Olympische Komitee für sich. Der ebenfalls geforderten Beteiligung der Athleten und Trainer an den IOC-Einnahmen folgte das Bundeskartellamt nicht. Haben Sie dafür Verständnis?
Ja, wir sehen es gewissermaßen als Erfolg, dass wir jetzt an dieser Stelle stehen. Gleichzeitig favorisieren wir nach wie vor die Beteiligung der Athleten. Das ist schon immer noch unsere Vision. Wir wünschen uns den Austausch zwischen dem Ausrichter und dem Athleten, sodass da im Dialog wirklich eine Lösung herbeigeführt, erarbeitet werden kann, die wirklich für alle auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe funktioniert. Aber es geht jetzt erstmal in die Richtung, dass uns bestätigt worden ist, dass den Athleten weltweit bestätigt worden ist, dass hier was nicht ganz in Ordnung ist. Und somit ist das der wichtige erste Schritt und da müssen wir natürlich weiter dranbleiben. Es ist auch interessant zu sehen, dass sich dann die weiteren Ableitungen erstmal zeigen müssen. Also zum Beispiel zu Zeiten von London, da war Instagram noch ein riesiges neues Thema. Da war noch gar nicht so klar.
2012, die Olympischen Sommerspiele.
Ja, genau, richtig. War noch gar nicht so richtig klar, wie dann jetzt die Regularien sich anwenden würden auf dieses neue Medium damals. Und so ein gewisses markteigenes Monitoring von den Athleten selbst praktisch, die dann einmal bewerten und erstmal sichtbar machen, was die Konsequenzen sind und wie sich die auswirken, das muss man jetzt abwarten, das muss man geschehen lassen und das wird die hoffentlich weiteren Schritte dann möglich machen. Und das Thema, glaube ich, wird noch eine Zeit lang in Bewegung bleiben.
Diese jetzt getroffene Regelung gilt allerdings ja nur für Deutschland. In jedem anderen Land muss nun gemäß der jeweiligen Rechtslage eine nationale Lösung gefunden werden. Werden denn andere Athleten international Ihrem Beispiel folgen? Haben Sie da schon Reaktionen festgestellt?
Na, das hoffen wir, dass sie folgen werden. Wir hoffen, dass wir als Athleten Deutschland mit unserem Verein hier nicht nur als Beispiel vorweggehen können, sondern dann durchaus auch ganz praktisch uns austauschen werden mit anderen Athletenkommissionen, anderen Ländern, was jetzt schon anläuft. Ich meine, die Kommunikation, das Feedback ist ja seit Monaten schon international geprägt, das wir erhalten haben, gespürt haben, nachdem wir in Lausanne waren und das Thema groß geworden ist, sage ich jetzt mal so ganz einfach. Wir hoffen natürlich, dass sich das ausweitet. Es ist kein Endzustand, dass es nur in Deutschland jetzt verbessert ist und verändert ist und andere Athleten andernorts davon auch nicht so profitieren können. Das soll sich international weiterentwickeln.
Sagt Moritz Geisreiter als Präsidiumsmitglied des Vereins Athleten Deutschland, nachdem das Bundeskartellamt Athleten mehr Werbe- und damit auch mehr Einnahmemöglichkeiten zugestanden hat. Zwei Basketballergebnisse habe ich noch. Frankfurt unterliegt Berlin 86-99 und Braunschweig gewinnt gegen Würzburg 87-78. Das war der Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Es steht zwischen Gladbach und Bayern immer noch 1-3. Mehr dazu in unserer Sendung Sport aktuell ab 22.15 Uhr. Auch dann wieder mit Astrid Ravul.